Hallo und willkommen, liebe Zuhörer. Eine News für euch. Martin und ich, Michael, haben uns selbstständig gemacht. Wir sind schon mal vorab in Super Communication Land eingezogen und haben da ein Café eröffnet, das Podcast-Café. Ist das nicht toll, Martin, dass wir jetzt ein eigenes Café haben?
Wir sitzen hier auch schon mit lecker Wasser und schon versorgt.
Genau, wir warten eigentlich darauf, dass März wird und dass ihr alle ins Communication Land kommen könnt. Bis dahin sitzen wir hier aber nicht zu zweit, sondern manchmal schneiden Gäste rein, Sukula-Bewohner sozusagen. Und heute haben wir einen ganz spannenden Gast da, und zwar Markus Beckedahl.
Hallo.
Moin Markus, willkommen. Schön, dass du da bist, dass du den Weg in unser Café gefunden hast.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Erstmal so vorab, Podcast-Café. Bist du Café-Typ? Gehst du gerne raus in Berlin, setzt dich in Cafés, entspannst du ein bisschen?
Na, ich laufe vor allen Dingen durch Cafés, um mir kurz mal einen Kaffee zu holen, und sitze eigentlich viel lieber draußen im Park, zumindest wenn es möglich ist. Gerade geht das selten.
Ja. Bist also kein klassischer Café-Sitzer. Ich finde es immer ganz nett eigentlich, das auf sich wirken zu lassen, die Leute zu beobachten, und auch als Ort der Arbeit wird es ja viel genutzt, aber du bist lieber rein und draußen, lieber draußen aufhalten.
Ich habe verschiedene Büros, wo ich arbeiten kann.
Stimmt, dann braucht man eigentlich noch ein Café zum weiteren Arbeitsplatz zu machen. So wie wir es machen, denn wir podcasten, hier ist ja auch ein bisschen Arbeit eigentlich. Und zwar ist es ja so, dass beim Super Communication Land nicht nur Podcasting, sondern auch andere Themen der digitalen Welt einen Platz finden. Und wir wollen mit dir auch ein bisschen über diese Themen reden, um zu gucken, wo du da stehst, um dich da irgendwie einzuordnen. Eins unserer Oberthemen dieses Jahr ist KI. Hast du in deinem beruflichen Alltag viel Berührungspunkte zu KI? Spielt das bei dir schon eine Rolle oder eher noch nicht?
Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz im Rahmen unserer Berichterstattung auf netzpolitik.org, weil erstmal algorithmische Entscheidungssysteme überall im Netz seit vielen Jahren unsichtbar die Art und auf ja bestimmte Arten und Weisen unsere Realität zusammenstellen, uns Medienangebote ausspielen, die berühmten Timelines sind so strukturiert. Andererseits haben wir damit zu tun, wenn wir mit einer Bank kommunizieren, sind wir kreditwürdig oder nicht. Dahinter sind algorithmische Entscheidungssysteme. Insofern beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen, beschäftigen wir uns aber auch mit möglichen demokratischen Kontrollmöglichkeiten, mit den Vor- und Nachteilen, und wir versuchen beizutragen, dass wir eine informierte öffentliche Debatte über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz haben.
Aber siehst du das denn gefühlsmäßig eher als Chance oder als Gefahr?
Na, man kann ja, sagen wir mal, man kann ja auch sagen, algorithmische Entscheidungssysteme sind so alt wie die Digitalisierung. Sie werden nur besser, es gibt nur mehr Daten. Insofern bin ich jemand, der mit Digitalisierung groß geworden ist, der ein großes Faible dafür hat. Aber ich sehe neben ganz vielen Chancen natürlich auch die Risiken. Und ich habe gerne eine informierte Debatte, wo wir sowohl über die Chancen als auch über die Risiken sprechen. Nämlich, um dann auch dahin zu kommen, wie können wir es eher hinbekommen, dass die Chancen Realität werden, und wie können wir die Risiken minimieren?
Ja, ich glaube, eine Gefahr ist auch, das ist zumindest mein Eindruck, klar, wir leben in einer Welt, die schon seit Jahren sich digitalisiert, ist ja nichts Neues, aber dass auch immer mehr Kompetenzen an KIs abgegeben werden und das in Zukunft ja noch stärker werden wird, wenn die aber nicht ganz so sauber funktionieren, es zu ganz neuen Problemen kommen kann. Weiß nicht, wenn zum Beispiel die Krankenkasse mit KIs arbeitet, um irgendwie deine Risiken einzuschätzen für welche Krankheiten. Also das sind, glaube ich, noch so gesellschaftliche Themen, wo man noch ganz viel nacharbeiten muss. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wessen Aufgabe ist denn das? Also die Unternehmen oder die Regierung, wer sollte solche Instanzen schaffen?
Na, die Unternehmen wollen natürlich möglichst wenig Eingriffe von draußen haben. Die wollen möglichst viel Freiheit haben. Man kann da auch darüber diskutieren, ob jetzt, sagen wir mal, jedes Unternehmen, was mit Digitalisierung zu tun hat, auch denselben Regeln unterworfen sein sollte, oder ob wir eher uns auf die marktdominanten oder sehr risikohaft behafteten Geschäftsmodelle konzentrieren sollten. Aber letztendlich glaube ich nicht mehr daran, dass der Markt alles lösen sollte, vollkommen unberücksichtigt von Regulierung. Ich glaube, wir brauchen gute Regulierungsmöglichkeiten. Ich glaube auch, dass wir möglicherweise noch nicht die richtigen Regulierungsinstanzen gefunden haben. Also irgendwo zwischen klassischen Regulierungsbehörden wie Datenschutzbehörden, Bundeskartellamt, irgendwie Verbraucherzentralen und so weiter, was es da alles gibt. Aber wir haben noch keine richtig fitten Regulierungsinstanzen, zum Beispiel auf EU-Ebene, die ausgestattet sind, nicht nur mit Juristen, wie alle anderen Regulierungsinstanzen, sondern auch mit vielen Technikern, die auch Zugriff haben, möglicherweise wie Steuerfahnder auf in Büros reinlaufen können, dass auch irgendwie diese Regulierungsinstanzen auch mal in so ein Rechenzentrum reinlaufen können von Facebook und Co., um mal zu schauen, stimmt das eigentlich, was hier die Marketingabteilung uns die ganze Zeit immer verspricht? Kleiner Nebenhint, meistens leider nicht, aber die dann auch mal das kontrollieren können und quasi eine Marktaufsicht machen in den Bereichen, die sehr sensibel sind für unsere Gesellschaft.
Wo siehst du uns denn in Deutschland so im internationalen Vergleich? Also wenn wir jetzt in die USA gucken, wir hatten gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, da geht man ja anders mit dem Thema um. Nochmal ganz anders in China, in Asien generell. Ist da Europa, Deutschland trotzdem ein Vorreiter? Oder obwohl man noch hinterher ist, aber trotzdem relativ gesehen schon weit?
Sagen wir mal, ich halte Deutschland in Bereichen der Digitalisierung eigentlich selten für einen Vorreiter. Das finde ich sehr schade. Wir hätten hier schon viel mehr machen können, aber Digitalisierung ist vor allen Dingen auch von der Politik, aber auch von der Wirtschaft ziemlich verschlafen worden. Und viele haben immer noch vor ein paar Jahren gehofft, dass dieser Trend mal endlich vorbeigeht und die alte Welt wieder da ist. Ich finde es trotzdem gut, dass wir in Deutschland viele ethische und politische Debatten viel früher führen als woanders. Bis vor wenigen Jahren hieß es noch in den USA, oh, die Deutschen mit ihrer ganzen Datenschutz- und Privacy-Sache, wir machen ja einfach Dinge, machen Dinge kaputt und dann wird alles besser. Und mittlerweile gibt es so ein großes Nachdenken in den USA, oh scheiße, hier laufen einige Dinge ziemlich aus dem Ruder. Wir gucken uns mal an, was die Deutschen da mit dem Datenschutz gemacht haben. Vielleicht auch eine gute Idee. Also insofern fällt es mir immer schwer, sagen, alles ist schlecht, weil es gibt auch gute Dinge. Wir diskutieren darüber, aber wir haben es trotzdem noch nicht hinbekommen, künstliche Intelligenz einen richtigen Rahmen zu schaffen und vor allen Dingen richtige Fördermöglichkeiten zu schaffen. Das klingt dann immer ganz nett, wenn die Politik sagt, hey, 1 Milliarde investieren wir jetzt in künstliche Intelligenz. Und dann guckt man sich um und sieht so, oh, China machen das so pro Jahr mit 100 Milliarden.
Und wollte gerade sagen, ja. Die dann auch viel weniger vielleicht noch regulieren. Also ich war vor einiger Zeit bei einem Vortrag von einem Spokesman von Alibaba, der gesagt hat, in China sei es so, da machen die Unternehmen erstmal, bis sie an eine ethische Grenze kommen und reagieren dann darauf. Während es in Deutschland so sei, hier werden die ethischen Grenzen zuerst gezogen und in diesen bewegen sich die Unternehmen und darum sei Deutschland so viel weniger effizient in diesen neuen Märkten.
Das stimmt auch so pauschal halt nicht. Das ist auch immer eher so ein Vorurteil, der kommt. Ich finde, so eine Mischung ist ganz gut so. Ne? Also wir sollten nur als Gesellschaft darüber diskutieren, welche Grenzen gibt es, welche Risikobereiche gibt es und den ganzen Rest irgendwie auch erstmal machen lassen. Aber wir sollten uns darüber verständigen, dass möglicherweise bestimmte Hochrisikotechnologien einfach nicht sinnvoll sind. Es gibt ja auch schöne Beispiele in der Geschichte. So, ne? Deutschland hat den Atomausstieg beschlossen, weil ja, große Teile der Gesellschaft der Meinung waren, naja, möglicherweise ist das eine ganz nette Technologie, aber sie hat große Risiken in Sachen Sicherheit, in Sachen irgendwie nachhaltige Entsorgung. Was machen wir, wenn das Ding mal explodiert, dann ist ja alles kaputt. Lohnt sich das dann? Dann hat die Politik entschieden, nee, das lohnt sich halt nicht. Gucken wir mal was anderes. Und solche Debatten brauchen wir eigentlich auch in bestimmten Hochrisikobereichen. Rund um künstliche Intelligenz, eines der Beispiele, würde ich halt sagen, ist zum Beispiel automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, wo ich nicht mehr draußen anonym selbstbestimmt rumlaufen kann, sondern an jeder Ecke damit rechnen muss, dass ich automatisiert erkannt werde, dass irgendwo abgespeichert wird, wie ich da lang gelaufen bin, mit wem ich lang gelaufen bin und jemand anderes Zugriff drauf hat, weil das massiv unsere Freiheit beschränkt. Und ich glaube, der gesellschaftliche Nutzen durch diese Technologien ist viel, 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 viel geringer, als viele denken. Und da sollte man halt eine klare Grenze ziehen und sagen, automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ist eine rote Linie, die wollen wir nicht überschreiten, da können die Chinesen machen, was sie wollen. Aber wir sagen bei uns, nein, das ist eine ethische Grenze, die wir da ziehen.
Es ist ja auch eine sehr angstgetriebene Gesellschaft, die so etwas als Vorteil sehen würde, dass man alle Menschen immer erkennen kann, weil dann kann ja nichts passieren. Und jetzt gibt es auch diese ikonischen Bilder, aus den Protesten in Hongkong, wo Leute mit Gesichtsschirmen genau gegen diese Technik versuchen, irgendwie vorzugehen. Markus, du hast eben schon gesagt, du hältst dich gar nicht so gern lange in Cafés auf, darum wollen wir dich auch gar nicht so lange festhalten, sondern dich weiter in den Park ziehen lassen. Deswegen noch kurz zum Abschluss eine Frage. Beim unserem Event Super Communication geht es auch so ein bisschen um neue Arbeitswelten. Wie arbeiten wir in Zukunft und heute schon? Und darum an dich die Frage, gibt es an deinem Job irgendwas, das du gerne heute schon ändern würdest, aber noch nicht so richtig kannst? Fällt dir da irgendwas ein spontan?
Ich hätte gerne mehr Zeit für andere Dinge. Schwierig. Wir sind ein kleines spendenfinanziertes Medium, was leider bedeutet, dass man noch viel mehr machen muss, als man eigentlich machen möchte, weil bestimmte Aufgaben einfach dann nicht von anderen gemacht werden können, weil man sich finanzieren kann.
Aber das ist vielleicht ja auch wieder eine Chance von KI, dass die dir dann irgendwann Arbeiten abnehmen kann, die du nicht unbedingt selber machen musst.
Das höre ich, seit ich klein bin. Bisher bin ich noch nicht so ganz von überzeugt, dass das ja irgendwann mal endlich kommt.
Wir warten ab, wir gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank dir schon mal für deine Zeit, Markus.
Ja, vielen Dank. Ja, danke euch.
So, und Martin, wir gehen jetzt wieder Teller abwaschen
hier bei uns. Genau, weiter geht's. Schuften.
Und wir hören uns bald wieder, liebe Zuhörer, wenn es wieder heißt Podcast Café mit Martin und Helm.
Bis dann.
Bis dann.